Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wollen Sie zu Anfang auf den Predigtext hören? Diesmal Lukas 11, 37 bis 54. Als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was drinnen ist, als Almosen. Siehe, dann ist euch alles rein. Aber weh euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Weh euch Pharisäern, denn ihr sitzt gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Weh euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, über die die Leute laufen und wissen es nicht. Da antwortete einer der Schriftgelehrten und sprach zu ihm: Meister, mit diesen Worten schmähst du auch uns. Er aber sprach: Weh auch euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit einem Finger an. Weh euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, eure Väter aber haben sie getötet. So bezeugt ihr und billigt die Taten eurer Väter, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Darum spricht die Weisheit Gottes: Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist seit Erschaffung der Welt, von Abels Blut an bis hin zum Blut des Sechaja, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch, es wird gefordert werden von diesem Geschlecht. Weh euch Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Und als er von dort hinausging, fingen die Schriftgelehrten und Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und ihn mit vielen Fragen auszuhorchen. Und belauerten ihn, ob sie etwas aus seinem Mund erjagen können. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Religiös, heute sagt man dazu vielleicht spirituell oder fromm zu sein, das ist eigentlich wieder voll im Trend. Jesus wurde auch ab und zu von religiösen, von spirituellen Leuten eingeladen. Nun, religiöse Leute achten auf viele Dinge. Manche sogar auf sehr, sehr viele Dinge. Weniges geht einfach so, um im Einklang mit der Natur, um mit Gott zu leben, um spirituell statt stumpf zu sein, da braucht es besondere Vorkehrungen, besondere Rituale, besondere tiefe Erkenntnis und vor allen Dingen braucht es viele Regeln, Gebote, Vorschriften, die man alle unbedingt einzuhalten hat. Wir merken das gleich hier am Anfang, als er noch redete, bat ihn ein Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging hinein und setzte sich zu Tisch. Als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Jesus kommt mit ungewaschenen Händen. Nicht vom Schreibtisch, sondern von der Straße, wo er mit Hunderten von Menschen Kontakt hatte, Berührung hatte. Und setzt sich zu Tisch, und wir müssen uns das vorstellen, mit diesen ungewaschenen Händen greift er jetzt, damals hatte man kein Besteck, zur Salatschüssel, nimmt sich daraus und vielleicht war er sehr freundlich, es gibt dann noch den anderen gleich was. Also Jesus hat eindeutig die Regel gebrochen. Aber Jesus macht das nicht, das müssen wir jetzt wissen, um die Regeln der Hygiene zu brechen. Und die Pharisäer stören sich auch nicht daran, dass Jesus jetzt besonders unhygienisch ist. Also bitte weiterhin die Hände vor dem Essen waschen. Das ist also nicht unbiblisch. Ja, das sind die Regeln der Hausfrau, die kann man beachten. Nein, Jesus macht das, weil er gegen Regeln der, ja, gegen religiöse Regeln hier verstoßen will. Ja, hinter dem Händewaschen war ein ganzer Haufen von religiösen Geboten. Vor dem Essen Händewaschen nicht vergessen, das haben die Pharisäer theologisch begründet. Nicht hygienisch. Und genau darum wusch sich Jesus eben nicht die Hände. Er wollte eben nicht die Hausfrau, sondern er wollte die Pharisäer herausfordern. Nun, die Pharisäer, die waren so erpicht aufs Händewaschen, weil man dadurch, oder was man auch immer noch da zusätzlich wusch, Hände, Gesicht, weil man dadurch Berührungen mit unreinen Menschen, Berührungen mit Sündern beseitigen wollte. Wer weiß, wenn ich heute alles die Hand gereicht habe, ich selber bin ja rein, aber wer weiß, was die gemacht haben, lieber wasche ich mich. Um mich hier nicht zu versündigen. Also dieses Händewaschen war für die Pharisäer eine Art kultische Reinigung. Für die Pharisäer war dieses Waschen vor dem Essen ein Gesetz Gottes. Und das, was die Pharisäer hier taten und wo wir das Beispiel bei diesem Händewaschen sehen, nun, das ist ein Kennzeichen von allen Religionen. Und auch von den meisten, sage ich mal, christlichen Gemeinden. Da ist es gang und gäbe. Nämlich, dass sie Gebote aufstellen oder dass sie ja, ihre Ansichten, ihre Prinzipien, ihre Methoden, ihre Gebote nicht nur aufstellen, sondern mit Gottes Wort vermischen. Mit Gottes Geboten vermischen. Nun, es ist kein Problem, gewisse Regeln im Leben zu haben, gewisse Prinzipien zu haben, auch verschiedene Methoden zu haben, an die man sich eben hält. Aber es wird zum Problem, wenn ich meine eigenen Prinzipien mit Gottes Wort vermische. Wenn ich meine Prinzipien, die irgendwo meinetwegen hier unten sind, und Gottes Wort, ja, steht über allen, auf die gleiche Ebene hole. Ja, zum Beispiel ist es nicht schlecht, wenn jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol. Ja, warum nicht? Er hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, hat schlechte Leute in der Bekanntschaft. Oder sagt, Alkohol ist schlecht, ich trinke keinen Alkohol. Und er kann das auch anderen Leuten, anderen Christen kundtun. Man kann sich darüber unterhalten. Aber wenn er sagt, also das ist biblisch, das ist Gottes Gesetz, ein Christ darf kein Alkohol trinken. Ja, und die Jünger Jesu und Jesus, die haben natürlich nur Traubenwein getrunken in der Bibel. Und was weiß ich, was man sich dann ausdenkt. Dann ist es ein Problem. Wir könnten durchgehen, ja, rauchen. Es ist gut, wenn man nicht raucht. Ich selber mag es auch nicht so sehr. Ja? Aber wenn ich sage, ein Christ darf nicht rauchen, wenn ich das zu Gottes Gebot mache, dann gehe ich eindeutig zu weit. Was ganz beliebt ist, eine Frau darf keine Hose tragen. Ja? Also nicht, dass sie dann in Unterwäsche kommt, sie muss dann einen Rock tragen, ist klar, aber das wird als Gottes Gebot verkündet. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gefunden habt, ich habe das Wort Hose in der Bibel nicht gefunden. Das liegt vielleicht daran, weil die damals gar keine Hosen hatten. Klamotten, Frisuren, ja, politische Gesinnung. Ob man jetzt zum Wehrdienst geht oder nicht. Ein Christ ist für viele ganz klar, darf auf alle Fälle nicht zum Wehrdienst gehen. Darf auch kein Polizist werden. Christ muss absolut Gewalt vermeiden. Ja, wo steht das bitte schön in der Bibel? Wenn ich das zum Gebot mache, zum Maßstab für alle Christen, dann wird es zum Problem. Wir müssen dabei wissen, manchmal gibt es mehrere verschiedene Methoden, um ein biblisches Prinzip zu erfüllen. Ja, der hat seine Methode, der hat seine und hier wieder seine. Und alle können das gleiche biblische Prinzip damit erfüllen. Oder manchmal ist es auch so, dass jemand einen gewissen, oder oft einen gewissen Prozess, Prozess der Heiligung durchläuft. Ja, da heißt es, Mensch, der raucht, das kann doch nicht sein, der ist Christ. Ja, Mensch, was raucht er denn? Zigaretten? Ja, ist doch schön, ist doch gut. Er weiß, was er vorher geraucht hat. Also, wir können nicht davon ausgehen, vom Äußeren, okay, das und das sehen wir und das ist dann sündig oder unbiblisch. Die Pharisäer sagen zu Jesus, im Namen Gottes, Jesus, wasche dir die Hände vor dem Essen. Und Jesus war Gott. Jesus wusste, was Gott wollte. Jesus kannte die Gebote Gottes, er hat sie selbst gegeben. Und darum sagt Jesus ihnen nun tatsächlich im Namen Gottes, wo das Problem dieser Pharisäer und Schriftgelehrten lag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Rede, die nun folgt, die Pharisäer und Schriftgelehrten mit Sicherheit nie vergessen haben. In dieser Rede kommt 6-mal das Wort wehe, weh vor. Und dieses Wort, das benutzten Propheten im Alten Testament, um auf Sünde hinzuweisen. Und um Unglück und Katastrophe und Gericht anzudrohen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren im höchsten Grade religiös. Und darum geht es hier, und das müssen wir wissen, nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern von damals, um was die sich so gestritten haben, sondern hier geht es um diese grundsätzliche Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Religionen. Das ist heute unser Thema, Jesus und Religion. Auch Christen werden ja religiös genannt. Auch wir gehören in dieser Welt einer Religion an. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, ja, was ist denn das, was macht denn Religion aus? Gibt es denn da einen Unterschied zwischen Religion und dem, was Jesus verkündigt? Dem, was wir in der Bibel lesen. Jesus erhebt 7 Anklagen gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten in diesem Text, den ich heute gelesen habe. Und wir werden in dieser Predigt heute 4 Anklagen, also den ersten Teil, behandeln und die anderen Anklagen dann in der nächsten Predigt. Die erste Anklage an Religion, an religiöse Leute, ist folgende. Religion bedeutet Gesetzlichkeit statt Liebe. Gesetzlichkeit statt Liebe. Der Herr sprach zu ihm, Vers 39, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Also äußerlich achteten die Pharisäer pedantisch auf Reinheit. Ja, also die Pharisäer, das waren wahrscheinlich so, die sind wahrscheinlich zu vergleichen mit Hausfrauen, die einen Putzfimmel haben. Aber ihr Inneres, ihr Geist, ihr Herz, das strotzte nur so von Dreck, von Raubgier und Bosheit, sagt Jesus. Nun, Gott hat das Innere und das Äußere geschaffen. Das heißt, Gott sieht nicht nur das Äußere, Gott sieht auch das Innere. Gott kennt das Herz. Er weiß, wie es in dir aussieht. Und das bedeutet, dass man eben vor Gott nicht trennen kann zwischen Äußerem und Innerem. Und darum nennt Jesus diese Leute Narren, Toren. Ja, die Pharisäer, die hätten es besser wissen müssen. Das Wort Herz, und das ist ganz klar, was das bedeutet, das Innere, das kommt im Gesetz so oft vor. Das ist ein ganz wichtiges Signalwort. Immer wieder kommt es vor. Gott geht es ums Herz. Die Pharisäer hätten es besser wissen müssen. Er nennt sie Narren, Toren. Ein Tor im Alten Testament, der wird beschrieben, das ist jemand, der Gottes Willen missachtet, der seine Macht und Stärke nicht anerkennen will. Religiöse Menschen sind letztlich Narren, weil sie an Gott glauben, aber nicht Gottes Macht und Stärke, zusammengefasst seine Souveränität, anerkennen wollen. Weil sie Gott vermenschlichen. Ein Narr ist jemand, der an einen Gott glaubt, den er sich selber irgendwie konstruiert hat. Und ich konstruiere und baue mir meinen Gott auch selbst, wenn ich Dinge aus der Bibel weglasse oder wenn ich Dinge zur Bibel hinzutue. Das ist alles dass ich mir selber meinen Gott konstruiere. Ein Narr ist jemand, der seine menschlichen Methoden und Prinzipien mit Gottes Wort vermischt. Jesus sagt, gebt doch, was drinnen ist, als Almosen, siehe, dann ist euch alles rein. Also anstatt Raubgier und Sündhaftigkeit an den Tag zu legen, sollten sie sich lieber über die Armen erbarmen. Gebt das, was ihr in euren Schüsseln habt, doch den Armen. Anstatt, sagt er dann später, auch von euren kleinen Gewürzschächtelchen den Zehnten zu geben. Also bei den Pharisäern stimmte irgendwas nicht. Das wäre ein Zeugnis eines reinen Herzens gewesen, sich über die Armen zu erbarmen. Aber weil sie ihre Bosheit mit ihrer Religiosität tarnten, waren sie umso schlimmer, umso verdorbener. Und darum sagt jetzt Jesus, aber wehe euch Pharisäern, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, am Recht und an Liebe Gottes geht ihr vorbei. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also Jesus ist nicht gegen das Gesetz, gegen die Gebote, im Gegenteil. Aber was ist denn die rechte Antwort auf Gott? Das war das Thema unseres letzten Abschnitts, der letzten Predigt. Die rechte Antwort auf Gott ist, das Evangelium zu glauben, nach Gott zu streben, sich mit seinem Wort zu füllen. Man kann das auch alles zusammenfassen, antworte auf Gottes Liebe mit Liebe. Ja, liebe deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, die Pharisäer wollten das Gesetz Gottes erfüllen, und zwar bis ins kleinste Detail und sogar darüber hinaus. Gott hat uns so viele Gebote gegeben, nun, wir erfüllen doppelt so viele Gebote. Hat er uns nicht gegeben, denken wir uns halt selber aus, um Gott zu zeigen, wie gut wir sind. Nun und dabei, bei dieser ganzen Beschäftigung, ja, Gottes Gebote zu erfüllen, haben sie das allerwichtigste Gebot vergessen. Schauen wir uns mal das fünfte Buch Mose an. Das fünfte Buch Mose, das ist im Prinzip das Hauptbuch der fünf Bücher Mose und das ist das Buch des Gesetzes. Das ganze Buch besteht fast nur aus Gesetzen. Also da gibt es einen kleinen Anfang, eine kleine Einleitung und dann haben wir einen Anhang und in der Mitte ist ein ganz großer Block Gesetze von Kapitel 7 bis Kapitel 26. Und die Basis für diese ganzen Gesetze, die Überschrift für diese ganzen Gesetze finden wir in Kapitel 6, Vers 5, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das ist die Grundlage. Und das haben die Pharisäer ausgeblendet. Religion ist eben nicht Liebe, sondern Leistung. Religion ist nicht Liebe, sondern Leistung. Und Gott will auch Leistung von uns, keine Frage. Aber vor allem und zuerst geht es ihnen um unsere Gesinnung, um unsere Motivation. In der letzten Predigt habe ich da auch schon vorgelesen aus Psalm 51, da betet David, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Also Opfer, Leistung, alles, was ich dir vor dich bringen kann. Nein, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Gott will keine religiösen Leistungen von uns, sondern unser Herz. Aber den Pharisäern ging es um ihre Leistung. Sie haben eben nicht mehr den Nächsten gesehen, was der brauchen könnte, wie ich ihm helfen kann, sondern sie hatten nur noch vor sich ihren Leistungskatalog und der musste, komme was da wolle, erfüllt werden. Und das nennt man gesetzlich. Gesetzlichkeit statt Liebe. Und wie sieht es bei dir aus? Was ist deine Motivation, Gott gefällig zu leben? Fromm zu sein. Und wir können auch unsere Gemeinde als Ganzes hinterfragen. Wie sieht es in unserer Gemeinde aus? Es geht sehr schnell darum, dass man Leistung bringen will. Und dass dabei dann die Liebe erkaltet. Und wenn es so ist, dass die Liebe erkaltet, dann bringt alle Leistung und alles Wachstum und alle Hilfe und alle Aktion und auch schöne neue Gemeinderäume, die bringen nichts. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, also wenn ich sonst wie die Menschen mit meiner Sprache, mit meiner Rede betören könnte, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, wenn ich die perfekte Lehre hätte, aber hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts, wäre mir es nichts nütze. Religion ist gesetzlich, wahrer Glaube ist von Liebe geprägt. Und darum ist Jesus kein Religionsgründer, sondern Jesus ist ein Herzensüberwinder. Kommen wir zur zweiten Anklage an Religion, an religiöse Menschen, die Jesus hier vorbringt. Religion bedeutet eigene Gerechtigkeit statt Gottes Gerechtigkeit. Eigene Gerechtigkeit statt Gottes Gerechtigkeit. Das hängt natürlich ganz eng mit dem ersten Punkt zusammen. Jesus sagt da, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Also auch für religiöse Leute ist Leistung nicht alles. Nein, Leistung ist nur ein Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, was? Gerecht zu werden vor Gott. Ich muss einem ganz gewissen Maßstab entsprechen. Ich muss ganz gewisse Regeln einhalten. Ja, den Zehnten geben von Minze, Raute und Kümmel. Ich muss mir die Hände waschen. Ich muss einen Rock tragen. Ich muss, was weiß ich, lange Haare und Bart tragen. Kein Alkohol trinken und so weiter. Und dann, wenn ich das alles erfülle, stehe ich gut vor Gott da. Natürlich, Gott muss auch seinen Teil bringen. Aber meine eigene Leistung, die ich vor Gott erbringe, die dient mir für meine eigene Gerechtigkeit. Da kann ich wenigstens Gott was vorbringen. Ja, Gott ist gnädig, Gott hat seinen Sohn in die Welt gegeben, aber ich sag mal, ganz so schlecht bin ich auch nicht. Ich habe ja mindestens das und das und das auch getan. Nun, wenn wir das so hören, über diesen Leistungen, über diese Werke Gerechtigkeit, ja, da denken wir vielleicht sofort an die katholische Kirche oder an den Islam. Und natürlich, das trifft dort voll zu. Aber das trifft nicht nur dort voll zu, sondern das ist das Grundwesen wieder jeder Religion. Sei sie gesetzlich, sei sie liberal oder sei sie mystisch. Menschen wollen, egal in welcher Richtung, etwas aus sich selbst heraus vor Gott bringen. Seien sie noch so liberal, noch so gesetzlich, noch so mystisch, esoterisch oder sonst was. Zum Beispiel schreibt, können wir lesen, in der Zeitschrift Publik Forum, das ist eine Zeitschrift, steht dann drüber, kritischer Christen, ich kann noch ergänzen, spiritueller, esoterischer Christen. Da steht ein Artikel von Willigis Jäger mit dem Thema immer noch am Rockzipfel Jesu. Der Mensch ist geneigt, sein Heil von einem anderen zu erwarten. Aber die Quelle des Guten liegt in uns selbst. Also die Quelle des Guten, die Quelle unserer Erlösung liegt wo? In uns selbst. Ja, in meiner Erkenntnis, in meiner Leistung, in meiner Gerechtigkeit, sogar noch in meinem Wesen. Und das ist auch die gleiche Lehre, die die östlichen Religionen vertreten, die ja, sag ich mal, immer beliebter werden in letzter Zeit. Buddhismus, Hinduismus, Konfuzianismus und wie sie alle heißen. Die gehen davon aus, dass die ganze Welt nach einem Gesetz lebt. Es gibt keinen Gott, sondern es gibt dieses Weltgesetz und dieses Weltgesetz ist Gott. Und der Mensch, der muss nun so gut, wie er es eben schafft, nach diesem Weltgesetz leben. Wenn er irgendwann perfekt nach diesem Gesetz lebt, also absolut gesetzlich ist, dann kann er sich nach oben arbeiten. Also alles hängt davon ab, wie du lebst. Es ist also nicht so, dass diese Religion so ein bisschen easy going, da kann man mal ein bisschen wegkommen von dem Trip der Leistung und ein bisschen in sich kehren. Im Gegenteil. Es hängt alles davon ab, wie du lebst. Deine Taten, deine Leistung bestimmen, welche Qualität deine Wiedergeburt hat oder welche Qualität dein spiritueller Aufstieg hat. Und wenn man sich mal diese Lehren dieser Religion ansieht, dann wird man feststellen, dass sie zu über 90% aus Moral und Ethik bestehen, aus moralischen, ethischen Regeln. Da findet man kaum mal einen Vers wie über Gnade oder da wird Segen kommen, sondern da geht es nur um Moral und Ethik. Und Jesus sagt dazu, wer seine eigene Gerechtigkeit aufbaut, der umgeht Gottes Gerechtigkeit. Und das heißt im Klartext, der sündigt noch mehr. Wer vor Gott versucht, möglichst gut dazustehen, der sündigt noch mehr, als er so schon würde. Paulus macht das im Römerbrief ganz deutlich. Gott hat uns seine Gebote gegeben, nicht damit wir mit den Geboten Gottes unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen, indem wir die Gebote nehmen und dann mit aller Kraft versuchen, gute religiöse Menschen zu werden, sondern Gott hat uns seine Gebote gegeben, damit wir erkennen, dass wir Gottes Gerechtigkeit brauchen. Wir sollen eben erkennen, dass wir ungerecht und verloren sind und Gottes Hilfe brauchen. Wir sollen uns Gottes Gnade anbefehlen. Aber was macht der Mensch? Der schlägt die Gnade Gottes aus und er will Gott beweisen, dass er es selbst schaffen kann. Ja, nach dem Motto, wenn das alles Gnade sein soll, ja, wo bleibe ich denn dann? Ich kann doch auch was. Und auch Werke der Nächstenliebe können in diesem Sinne missbraucht werden. Ja, wenn ich Werke der Nächstenliebe tue, um mein Gewissen zu beruhigen, um vor Gott zu zeigen, dass ich gar nicht so schlecht bin, nun, dann dienen diese Werke der Nächstenliebe, mögen sie noch so gut sein und auch nützlich sein, dann dienen sie letztendlich meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott. Also wenn man das alles zusammenfasst, dann müssen wir ganz deutlich erkennen, es gibt gar keine eigene Gerechtigkeit vor Gott. Und wenn ich noch so viele gute Werke vollbringe, noch so viele Gesetze erfülle. Doch jetzt hat Gott, schreibt Paulus in Römer 3 ab 21, doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Ja, darum geht's. Gott hat seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Religion bedeutet, auf seine eigene Gerechtigkeit zu vertrauen oder auch an seiner eigenen Ungerechtigkeit zu verzweifeln. Wahrer Glaube bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus geschenkt zu bekommen. Und auch hier wollen wir nicht nur auf die anderen Religionen schauen, sondern wir wollen auch auf uns selbst schauen. Gibt es Dinge, mit denen wir uns vor Gott rechtfertigen wollen, auf die wir uns etwas einbilden? Nun, wir sollten gute Dinge, Leistungen in unserem Leben nicht verachten. Wir brauchen sie auch nicht kleinreden. Aber wir müssen erkennen und wir sollten es bekennen, dass sie von Gott geschenkt sind. Paulus schreibt an die Philipper, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden zum Lob und zur Ehre Gottes. Ja? Früchte der Gerechtigkeit, damit sollen wir erfüllt sein. Aber die durch Christus gewirkt werden und zum Lob Gottes. Die dritte Anklage an Religion, an religiöse Leute. Religion bedeutet eigenes Ansehen statt Verherrlichung Gottes. Eigenes Ansehen statt Verherrlichung Gottes. Ja, Stolz statt Ehrfurcht. Vers 43. Weh euch Pharisäern, denn ihr sitzt oben an, gern oben an in den Synagogen und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. In der Synagoge oben anzusitzen, das bedeutete, dass man was zu sagen hatte, dass man gesehen wurde und dass man letztendlich dementsprechend auch geehrt wurde. Und auch wenn man auf dem Markt gegrüßt wurde, dann war das eine besondere Ehrerbietung. Und auf diese Ehrerbietung waren die Pharisäer scharf. Sie wollten in ihrer Frömmigkeit gesehen werden. Und auch das ist ein typisches Kennzeichen für Religion. Ja, da sind die äußeren Dinge wichtig. Das, was man sehen kann, das ist das Entscheidende. Warum? Weil Religion eben nicht ins Herz sehen kann. Welche Einstellung hat Jesus? Egal, der hat schmutzige Hände. Ja, schlechter Jude. Was der raucht, muss ein schlechter Christ sein. Was der trägt, so eine Frisur, ja, ob der wirklich wiedergeboren ist, man weiß es nicht. Ja, Religion geht es um äußere Dinge. Es geht darum, Menschen vom Äußeren zu beurteilen und es geht darum, auch selber äußerlich etwas herzumachen. Fromm sein in stillen Kämmerchen, so in aller Bescheidenheit, das bringt doch nichts. Die Leute müssen schon sehen, wie fromm und wie gut und wie spendabel und am besten noch wie demütig man ist. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der vergibt die Schuld nicht, um seine Großmut zu zeigen, sondern weil Gott ihm seine Schuld vergeben hat. Wer mir nachfolgt, der spendet Geld nicht, um seine Freigebigkeit zu zeigen, sondern weil er eben erkannt hat, dass alles, was er hat, Gott gehört. Ja, wer mir nachfolgt, der übernimmt Verantwortung und er hilft anderen Menschen nicht, weil er mal zeigen will, was er alles drauf hat, sondern weil er Gottes Liebe weitergeben will. Religion füttert den Stolz des Menschen. Wahrer Glaube empfängt alles von Gott und gibt deshalb alle Ehre zu Gott. Religion verurteilt den Menschen aufgrund seines äußeren Anscheins. Christus sieht das Herz an. Die vierte Klage an die Religion, an religiöse Menschen, das ist dann eine logische Folgerung der bisherigen Anklagen. Wer Gesetzlichkeit statt Liebe, wer eigene Gerechtigkeit statt Gottes Gerechtigkeit lehrt, wer nach eigenem Ansehen statt nach der Verherrlichung Gottes trachtet, der führt dadurch die Menschen nicht zu Gott, sondern im Gegenteil, er verführt die Menschen von Gott weg in den Tod. Also die vierte Anklage, Religion bedeutet Verführung zum Tod statt Hinführung zum Leben. Vers 44, weh euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, über die die Leute laufen und wissen es nicht. Also im Alten Bund, im Alten Testament, da gab es tatsächlich sehr viele Reinheitsgebote. Wir hatten das schon mal zur Erinnerung, es gab also unreine Dinge, reine Dinge und heilige Dinge. Unreine Dinge waren nicht grundsätzlich sündig, aber unreine Dinge durften nicht mit heiligen Dingen in Berührung kommen. Nun, jeder oder jedes Ding, was mit Toten in Berührung kam, wurde unrein. Und man musste sich reinigen, bevor man wieder mit den Heiligen in Kontakt kam. Also wenn mein Opa gestorben ist, ich musste ihn aus dem Zelt raustragen, beerdigen, dann musste ich erst mich reinigen, bevor ich dann wieder zur Stiftshütte, zum Heiligen gehen durfte. Nun, Jesus wirft nun den Pharisäern und Achtung, bei denen er zum Essen eingeladen ist. Ja, er sitzt mit denen zu Tisch und bei denen er der Einzige mit ungewaschenen Händen am Tisch war. Diesen Pharisäern wirft er vor, dass sie welche ihr Leben als ein Paradebeispiel der Reinheit allen Menschen vorlebten. Er wirft diesen Menschen vor, dass sie unrein waren. Muss man sich mal vorstellen. Er wirft diesen Menschen vor, dass sie unrein waren und nicht nur das, auch dass die Menschen, andere Menschen, die eben noch rein waren, die mit ihnen in Kontakt kommen, unrein werden. Die mit diesen pingeligen, gepflegten, sauberen, schicken Leuten in Kontakt kamen, unrein würden. Nun, die Pharisäer gaben vor, die Menschen zum Himmel, zu Gott zu führen. Ja, sie hatten eine Lehre, sie hatten einen Gesetzeskatalog und es wurde verkündet, ja, wenn du so lebst, dann kannst du zu Gott kommen. Aber was machten sie eigentlich? Sie führten die Menschen geradewegs zur Gruft, geradewegs in den Tod. Jesus vergleicht sie darum mit Gräbern. Und genauso ist Religion. Religion gibt vor, den Menschen zu Gott, zum Heil, zur Erfüllung, zum Leben, zur Freude zu führen. Aber sie führt den Menschen nur noch tiefer in die Knechtschaft und in die Gottesferne. Statt Gott kommt zu uns, heißt es, du musst dich zu Gott hocharbeiten. Statt Christus befreit dich von Sünde, wird der Mensch auf sich selbst geworfen, wird seiner eigenen Sünde überlassen. Und er muss seine Sünde selber abarbeiten. Ja, und mag es eben 1000 Lebensdurchläufe dauern. Oder mag er dann eben noch 1000 Jahre im Schwefelsee schmoren oder was es auch immer für Lärm gibt. Statt durch Christi Tod bist du nicht mehr unter dem Gesetz. Werden immer mehr Vorschriften und Gesetze aufgestellt. Statt Christus hat das einmalige und endgültige Opfer gebracht, heißt es, nein, du Mensch musst opfern. Dein Geld, Tiere und in manchen Religionen auch heute noch Menschen. Ich habe einen ganzen Stapel Bücher, die wollte ich eigentlich heute mitbringen, habe ich vergessen, mache ich das nächste Mal. Über kleine Bücher, über die verschiedenen Religionen, über verschiedene Sekten, also so einen ganzen Katalog, worüber man sich mal über die verschiedenen Dinge informieren kann, die bringe ich mit, könnt ihr euch dann gerne mal anschauen, auch ausleihen. Da finden sich die abstrusesten Sekten und Religionen, wo die perversesten Sachen von den Menschen gefordert werden, damit sie sich hocharbeiten können. Ich komme für heute zum Schluss. Wenn wir das, was Jesus über Religion sagt, zusammenfassen, dann können wir das so sagen, Religion ist Heuchelei. Denn es geht nicht um Gott, sondern um den Menschen. Es geht nicht um die Verherrlichung Gottes, sondern um die Verwirklichung des Menschen. Jede Religion, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, jede spirituelle Vereinigung, wo letztendlich der Mensch im Mittelpunkt ist, wo es um ihn geht, das ist Religion. Religion will es besser wissen als Gott. Jesus hat sich nicht die Hände gewaschen. Jesus, wenn du jetzt das Essen anrührst, dann hast du das ganze Essen verunreinigt und uns noch dazu. Also Religion will heiliger sein als Christus. Heiliger als der heilige Sohn Gottes. Gott hat uns so und so viele Gebote gegeben. Wir setzen noch so viel dazu und erfüllen alle zusammen. Nun, Christus musste ans Kreuz gehen. Er musste Blut vergießen. Er musste sterben, um uns zu reinigen. Ja, um unser verdorbenes, dreckiges Herz zu reinigen. Von was? Von Sünde. Von Gesetzlichkeit. Von Religion, von Stolz, von eigener Gerechtigkeit. Es ist interessant, alle die die eigenen Leistungen, die eigene Gerechtigkeit hochhalten, was machen die? Für die ist das Werk Christi am Kreuz gar nicht mehr so wichtig. Seien sie gesetzlich, liberal oder mystisch. Es ist immer die Beobachtung, die man machen kann, das, was Christus getan hat, naja, ist nicht mehr so entscheidend. Aber Christus, der Sohn Gottes, ist nicht einfach so ans Kreuz gegangen, sondern tatsächlich, um uns zu befreien, um uns zu reinigen. Da hat eben keine Waschung gereicht. Da hat eben es nicht gereicht, noch ein paar Gesetze mehr zu erfüllen. Nein, da musste der Sohn Gottes selber sterben. Und er konnte uns tatsächlich reinigen, weil er selbst absolut rein und sündfrei war. Jesus war nicht religiös. Jesus war heilig. Und wir werden durch diesen Text von Jesus aufgefordert, dass wir Weltanschauungen, Frömmigkeit, Spiritualität, die uns entgegenkommt, die uns begegnet, dass wir das im Licht Gottes prüfen. Und zusätzlich wird jeder von uns aufgefordert, dass er sich selbst, ja, dass er seinen eigenen Glauben, seine eigene Motivation, sein Herz prüft. Wo sind da Tendenzen, wo ich religiös werde, statt wo ich mich Christus nähere? Christen gehören keiner Religion an. Nein, wir gehören Christus an. Und wir wollen von ihm und seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit und seinen Früchten und seinem Wort erfüllt werden. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.